Morgen. Gibt es Menschen hier, die sich für Geschichte interessieren? Ich persönlich finde es oft recht interessant. Ich bin aber natürlich kein Experte darin, versuche mich nicht da in die Ecke zu stellen. Aber ich finde einfach die viele Ereignisse, die man in der Geschichte lesen kann, die aus der Vergangenheit kommen, wirklich interessant. Egal, ob es vor 100 Jahren geschehen ist oder vor über 1000 Jahren und mehr. Das Interessante für mich ist eben, auf der einen Seite zu sehen, wie anders die Zeiten waren früher, als sie heute sind, aber auf der anderen Seite immer wieder zu erkennen, in den Ereignissen, dass die Menschen sich nicht so sehr verändert haben. Damals ging es um Macht, um Anerkennung, um Ruhm, um Sicherheit, um Liebe. Das hat sich nicht unbedingt sehr viel geändert, oder? Ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß nicht von wem. Es heißt, wer nichts von der Geschichte lernt, ist dazu verflucht, die Geschichte zu wiederholen. Das ist schon ein sehr guter Gedanke und zeigt, dass es sich lohnt. Es lohnt sich, sich mit unserer Geschichte, mit den historischen Ereignissen zu beschäftigen. Wenn wir diese Ereignisse anschauen aus der Vergangenheit, und wir betrachten sie, wir ziehen für uns Schlussfolgerungen daraus und können Dinge nehmen, die wir für uns persönlich für wichtig halten. Und sagen, okay, das wollen wir vielleicht in unser Leben integrieren, aber es ist nicht unbedingt eine Verpflichtung dabei, dass ich das unbedingt tun muss, sondern etwas, wo man sagt, okay, das wäre gut. Die Sache ist einfach, wenn wir über diesen Weg versuchen, an die Ereignisse in der Bibel heranzugehen, genauso, dann ziehen wir unsere Schlüsse daraus und machen das selber und sagen, okay, das wollen wir vielleicht für unser Leben einbinden oder übernehmen. Aber meistens ist es so, wie mit den anderen Sachen, dass wir dann selbst entscheiden, welche Sachen wir nehmen und welche nicht. Oder? Wir behalten für unser Leben immer noch die Kontrolle und das wollen wir. Das Problem dabei ist, dass die Bibel einen anderen Anspruch erhebt. Vor allem Jesus. Wenn es um Jesus geht, dann geht es nicht nur darum, diese Ereignisse in der Bibel, die wir lesen, als etwas Historisches zu betrachten. Die sind schon historisch, aber es ist viel mehr. Denn wenn es um Jesus Christus geht, dann geht es zwar um eine Person aus der Geschichte. Jesus hat schon vor etwa 2000 Jahren gelebt, schon. Das ist etwas Historisches. Aber man darf es nicht nur auf diese horizontalen Linie der Geschichte sehen. Es geht viel mehr um das Vertikale, um Gott, unseren Schöpfer. Den Ursprung von aller Geschichte, der immer wieder in diese Geschichte der Menschheit wirkt, eingreift, aktiv ist und der sogar in unsere Geschichte selbst hineinbricht, hineinkommt. Johannes, der Apostel war und ein Wegbegleiter von Jesus, beschrieb es nachher so in seinem ersten Kapitel von mir auch, Johannes Evangelium, sagt er in Vers 14. Er wurde ein Mensch. Jesus, ich spreche von Jesus hier, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott in seinem Sohn kommt auf diese Erde, wird Fleisch und Blut. Er kannte die Schmerzen, er kannte den Hass, er kannte die Ablehnung der Menschen, das, was wir alle in dieser Welt erfahren. Er kam, um Geschöpfe, wir Menschen, mit dem Schöpfer wieder zusammenzubringen. Das, was man Versöhnung nennt. Und dafür hat er sein Leben eingesetzt. Er kam auch, um uns Menschen sein, die Geschöpfe, um uns Menschen zu zeigen, wie unser Schöpfer ist. Wollen wir wissen, wie unser Schöpfer Gott ist, dann schauen wir auf Jesus Christus. Das ist, was der Apostel Paulus sagt. In Kolosser, Kapitel 1, ab Vers 15. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles. Alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus Christus, Gottes Sohn, war aktiv in der Schöpfung unserer Welt. Beteiligt. Er hat aktiv mitgestaltet. Da ist so viel da drin in diesen Worten. Aber was wir wissen können, auf jeden Fall ist, Jesus Christus war nicht einfach ein Mensch. Er war so viel mehr. Nun, wenn das der Fall ist, dann sind die historischen Ereignisse um Jesus viel mehr als nur interessante Stories, aus denen man hier und dort was lernen kann, wenn man was lernen will. Es geht, laut Jesus selbst, um Leben, um das wahre Leben. Und was ich damit meine, ist nicht einfach das Leben, das irgendwann nach dem Tod kommt. Wenn unser Verständnis von Jesus, von seinem Wirken, von dem Ziel von seinem Wirken und seinem Tod und Auferstehung, wenn wir das praktisch auf das Nachher beschränken, dann haben wir nicht unbedingt alles verstanden. Das sind zwar schon die zentralsten, wichtigsten Elemente in seinem Leben, aber er ist nicht nur gekommen, um uns Vergebung zu schenken und uns praktisch ein Leben nach dem Tod zu versichern. Ja, auch, aber er ist gekommen, um uns zu diesem Leben jetzt, dieses ewige Leben, der jetzt beginnt mit Gott, dazu einzuladen, dass sein Leben in einem neuen Reich, das Himmelreich oder das Reich Gottes genannt, Jesus sagte selbst, das Reich Gottes ist gekommen. Glaubt daran. Durch sein Leben und Handeln zeigt er uns, wie so ein Leben mit Gott hier auf der Erde aussieht. Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und Handelns. Und das ist für uns persönlich, für mich und für Kyle, ein wichtiger Grund, warum wir uns vor Jahren entschieden haben, dass wir immer wieder gemeinsam ein Evangelium durchlesen wollen. Wenn Jesus, wie Paulus es sagte, das Bild des unsichtbaren Gottes ist, dann lohnt es sich, diesen Jesus Christus immer besser kennenzulernen, sich immer mehr mit seinem Leben zu beschäftigen, wer er war, wer er ist, was er tat, was er tut. Weißt du, es war ein großer Beweggrund für die Autoren, die die Evangelien geschrieben haben. Es war ihnen wichtig, das zu dokumentieren, was sie und andere mit Jesus erlebt haben, damit andere und wir heute dieses Leben und Handeln Jesus begreifen und daran glauben, das Leben haben und auch nachahmen. So wollen wir heute mit dem Lukas-Evangelium beginnen. Das Evangelium von Lukas ist in einer Weise einmalig. Es wurde von jemandem geschrieben, der kein Augenzeuge von den Ereignissen um Jesus war. Die anderen drei Evangelien war das anders. Er war höchstwahrscheinlich der einzige von den Schreibern, der kein Jude war. Sein Name ist nicht ein jüdischer Name. Und ich denke, weil es so ist, so kann er gut nachvollziehen, wenn der eine oder andere schon mal die Frage hörte oder vielleicht selbst stellte, ist das alles wirklich so, wie Paulus oder jemand anders es gesagt hatte? dass das ein Anliegen für Lukas war, das können wir gleich am Anfang seines Evangeliums lesen. Ich lese Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfang sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas will seinem Freund oder Bruder im Glauben oder wer auch immer dieser Theophilus ist, er will ihm sagen können, dass all das, was sie gehört haben von den Aposteln oder von anderen Christen, dass sie zuverlässig und wahr ist, dass es wirklich stimmt, was sie erzählt haben. Und wisst ihr, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, umso mehr muss ich sagen, ich mag diesen Arzt Lukas. Er ist ein Detailmensch, so ein bisschen wie ich. Und ich sehe, wie Gott ihn gebrauchte, in seiner Wunsch wirklich das alles zuverlässig hinzuschreiben. Gott gebrauchte ihn, um etwas zu verfassen, wovon wir heute, 2000 Jahre später, profitieren. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall in der Welt. Diese aufgeschriebenen Berichte sind sehr wichtig. Auch heute läuft vieles ab, dass man einfach etwas weitergibt, was man mal gehört hat. Ob diese Geschichte wirklich stimmt, kann man eher selten mit Gewissheit sagen. Passiert auch im Internet. Man gibt eine Geschichte weiter, ohne es nachzuprüfen. So oder ähnlich behaupten Menschen, die nicht an Jesus glauben, dass die Bibel so entstanden ist. Dass das eigentlich alles nur weitergegeben ist und nicht wirklich ernst zu nehmen. Eher wie das, was in den Märchen zu lesen ist. Aber die Sache ist, wenn ein Richter oder in einem Gerichtsprozess, wenn ein Urteil gefällt werden soll, welche Aussage ist am wichtigsten? Die Aussagen von Menschen, die etwas gesehen haben. Augenzeugen sind sehr wichtig in so einer Situation. Vor allem, wenn sie zuverlässig sind. Mit genau diesen Menschen hat Lukas geredet. Menschen, die sagen konnten, ja, so war es bei Jesus geschehen. So hat es Jesus gemacht. Die Worte habe ich selbst gehört, das habe ich selbst gesehen oder das habe ich selbst am eigenen Leib erlebt. Mit diesen Menschen hatte Lukas gesprochen. Und dann hat er diese Geschichten von den Menschen aufgeschrieben. Sein Freund soll es schriftlich haben. Ein Bericht über das Leben von Jesus Christus, das wirklich zuverlässig ist. Er kann seinen Glauben dann darauf stützen. Ich glaube, Lukas wollte nicht nur, dass sein Freund das lesen würde. Er kann mir gut vorstellen, dass er gehofft hat, okay. Vielleicht will jemand anders das lesen. Was auch immer er wusste, das wissen wir nicht. Aber was ich hier sehe, ist etwas sehr Wichtiges. Und es hat mit etwas, was auch unter Christen manchmal zu Konflikten kommt, mit sich bringt. Es geht um Glauben und Wissen. Manchmal denke ich, okay, und unter bestimmten Christen gibt es der Gedanke oder die Auffassung, das passt nicht zusammen. Manche sagen einfach, du musst der Bibel glauben und es lesen und Gott wird das dir schon zeigen, ob es wahr ist. Wenn du ihm vertraust und die Bibel liest, dann wird er es sehen. Manche Christen leben mit dieser Überzeugung. Aber es gibt Christen oder andere, die auf der Suche sind, die immer wieder Zeiten haben, wo sie auch Glaubenskämpfe haben oder wo sie zweifeln oder wo Widerstand von anderen kommt, wo andere fragen, ist das wirklich das Richtige? Oder vielleicht fragen sie sich selbst, ist das, was ich glaube, wirklich richtig, wahr? Letztendlich kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass etwas richtig oder falsch ist. Glauben gehört dazu. Aber man kann Wissen aneignen, die einem im Glauben hilft. Es ist nicht falsch, so an die Sache heranzugehen. In einer Weise muss man, denk mal darüber nach, wir können unser Leben nicht leben ohne Glauben. Du gehst zum Arzt und er verschreibt dir Medikamente. Glaubst du dem Arzt, dass er wirklich helfen? Wenn du das Medikament nicht kennst, nie genommen hast, was du tun kannst, ist, du kannst Wissen über diesen Arzt holen, von anderen, die ihn kennen oder erlebt haben. Und du kannst auch Informationen über dieses Medikament holen. Da gibt es bestimmt Informationen über jedes Medikament im Internet, überall. Und aber du gehst nicht ran, indem du einfach guckst und die erste Person im Internet, der sagt, nee, das sollst du nicht nehmen, dass du ihm glaubst und sagst, okay, dann mach ich das. Wem glaubst du? Wissen ist wichtig, aber es ist nicht alles. Denn du musst Wissen umsetzen. Du musst irgendwann dazu kommen, dass du sagst, okay, ich handle jetzt. Ich nehme das Medikament oder ich nehme es nicht, was auch immer. Du hast irgendwas gelernt, du weißt irgendwas und jetzt kannst du sagen, okay, das mache ich jetzt. Irgendwann kommt dieser Glaubensschritt. Ich weiß nicht, ob es einen konkreten Anlass für Lukas gab, um all diese Informationen über Jesus einzusammeln. Er sagt es selbst nicht. Aber es ist schon gut vorstellbar, dass so jemand wie Theophilus, sein Freund, sagt, hör mal zu, ich habe mal Kollegen und Familie, die alle gesagt haben, woher weißt du eigentlich, dass das alles stimmt, was du hörst? Und dass Lukas dann eben diese Fragen gehört hat, dann sagte er, okay, ich mache das. Ich gehe dahin, ich besorge dir die Informationen, um zu wissen, dass unser Glaube kein blinder Glaube ist. Das sagt er nämlich auch dann, nachdem er das geforscht hatte. Du kannst dich darauf verlassen. Das, was ich schreibe, ist zuverlässig, nicht ein Haufen lauter Märchen. Weißt du, wir möchten immer wieder alles hundertprozentig wissen oder wir müssen Sachen mit eigenen Augen sehen. Dann können wir sagen, ja, das stimmt. Das geht leider nicht, ist nicht machbar. Wir müssen uns auf andere verlassen. Ob es Ärzte sind, die uns Medikamente verschreiben oder Apotheker, die uns Medikamente geben oder Pilote, die die Flugzeuge fliegen, in die wir steigen. Es geht immer weiter. Es ist nicht viel anders mit unserem Glauben an Jesus Christus. Laut Lukas können wir uns auf das verlassen, was er schrieb. Und Jesus hatte selbst zu seinen Jüngern gesagt, nachdem er auferstanden war und sich ihnen gezeigt hatte, und als Thomas unbedingt sehen wollte und nicht glauben wollte, bis er ihn sah, in Johannes 20, Vers 29 sagt Jesus, glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Man muss nicht Jesus selbst gesehen haben, um an ihn zu glauben. Aber man muss auch nicht einfach blind das alles annehmen, ohne sich zu informieren. Ein paar Verse weiter. Im Johannes 20 sagte Johannes selbst, der ein Augenzeuge von Jesus war, ab Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes und Lukas wollen uns Informationen an die Hand geben, damit wir glauben können Und dieser Glaube soll ein Fundament für diese Informationen sollen Fundament sein für unseren Glauben. Dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus Retter ist, dass Jesus Messias ist. Und sie wollen, dass wir das erfahren in Jesus Christus, das wahre, volle Leben haben. Ein Leben, das jetzt schon hier beginnt und in der Ewigkeit seine Vollendung findet. Am Anfang habe ich darüber gesprochen, wie wir an manchen historischen Ereignissen herangehen. Ja, wir picken die Dinge aus, die wir lernen für uns, lernen wollen, und andere lassen wir stehen. Es geht nicht so mit Jesus und seinem Leben und das, was wir in dem Evangelium lesen von ihm. Man kann nicht einfach diese Geschichten nehmen und das herauspicken, was einem gefällt, und denken, okay, das nehme ich, aber das andere lasse ich weg, und dann denken, dass man dadurch dennoch das wahre Leben haben kann. Denn wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann ist das, was er zu sagen hat, lebenswichtig. Das, was er getan hat, lebenswichtig. Und wir tun uns gut daran, das alles zu nehmen. Es ist eigentlich einfach ein Alles oder Nichts, wenn wir das Leben haben wollen, die Jesus anbietet, die uns verspricht. Dann geht es um alles oder nichts. Du kannst nicht keine halbe Sachen machen. Denn Jesus verspricht uns ein Leben, das jetzt schon beginnt und in der Ewigkeit seine Vollendung findet. Und da wollen wir mehr in den nächsten Wochen von Lukas lernen und seine zuverlässigen Berichte, was es bedeutet, ein Leben zu haben in dem Reich Jesu, hier auf Erden.